Ihr hört ein Alex Exclusive.
Kiff Inti, Basti.
Kiff Inti, Franzi.
Gut, und dir?
Na, jetzt hör mal auf hier.
Also gut und dir war ja deutsch.
Ja, stimmt.
Aber weißt du, was Kiff Inti heißen könnte?
Na, wie geht's dir?
Ja, aber auf welcher Sprache?
Ich hätte jetzt gedacht, da wir heute Richtung Malta irgendwie in die Richtung gehen, dass es irgendwie maltesisch ist.
Ich habe auch gedacht, dass man die Sprache maltesisch nennt, aber irgendwie haben meine Recherchen ergeben, dass man die Sprache Malti nennt.
Okay, krass. Habe ich noch nie gehört.
Ich auch nicht, aber total verrückt. Ich kann ja direkt mal mit ein paar Fun Facts hier starten, obwohl wir die eigentlich erst einmal später bringen, aber es passt ja gerade. Und zwar die maltesische Sprache ist Malti und es ist eine einzigartige Mischung aus verschiedenen Sprachen. Hast du eine Idee, was es sein könnte, was damit reinspielt?
Also da ja Malta unter Sizilien liegt und über Tunesien und so eigentlich komplett alleine irgendwie im Mittelmeer so rumschwimmt, kann ich mir vorstellen, dass da viele Einflüsse aus Italien dabei sind.
Richtig.
Vielleicht auch arabischer Einfluss.
Richtig.
Wegen Tunesien und so.
Ja, und welche Sprache spricht man dort noch?
Englisch.
Richtig.
Weil britische Kolonie.
Ding, 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 ding.
Genau.
Ja, also die haben ganz, ganz viele, eine ganz krasse Mischung aus verschiedenen Sprachen, die du gerade schon genannt hast. Und andere Sprachen sind da natürlich auch noch dabei. Und es ist die einzige semitische Sprache, die mit einem lateinischen Alphabet geschrieben wird.
Kannst du mal sehen.
Also crazy, oder?
Crazy, crazy.
Welcome to Malta. Und willkommen heißt Merba. Also
Merba.
Merba.
Also ein bisschen wie Merhaba.
Ja, genau. Vielleicht wird es auch so ausgesprochen. M-E-R. H-B-A.
Ja, Merhaba.
Merhaba?
Ja, so wie Hallo auf Arabisch.
Hm, ja, willkommen.
Crazy, mindblowing.
Also, ich sage ja immer, wir lernen ja auch was dazu bei unserem Reisepodcast, ne?
Ist ja, total krass.
Spannend. Richtig krass.
Handgepäck, dein Reiseflair-Podcast.
Ja, heute geht's nach Malta, wie ihr gehört habt. Leider waren wir beide selbst noch nicht da, aber wir hatten ja so tolle Interviewgäste bei unserer Folge zum Thema Reiseziele 2024 und deswegen haben wir uns ja spontan damals überlegt, noch eine Folge zu Malta aufzunehmen und here we are.
Crazy. Auch ich habe auch noch einen Fun Fact, das war jetzt der Ida Hobbit, das ist der internationale Tag gegen Homophobie und sonst was und wusstest du, dass Malta auf Platz 1 ist?
Ey! Meine Frage im Entertainment-Quiz an dich. Hätte ich nie gedacht,
hätte ich
dass
auch
du
nicht
das weißt.
Also ja, achso, ja. Lol. Ich habe gedacht, ich hätte es nicht gedacht, aber du so, dass du das weißt. Nein, ich meine, ja, hast du auch die Statistiken gesehen? Und
ich habe das Ranking gesehen und dachte, das ist doch eine krass geile Frage für dich im Entertainment-Quiz. Aber hast du auch gesehen, was also Malta ist Platz 1, ne?
Ja.
Falls man es jetzt nicht genau rausgehört hat. Aber was, wo Deutschland liegt?
Im Mittelfeld, glaube ich.
Mittelfeld kannst du schon sagen, Platz 12 von 49. Aber noch okay. So im grünen Bereich,
noch im, ne? Grünen
am
Bereich,
Ende des grünen Bereiches. Und ganz am Ende war auf jeden Fall sowas wie Türkei.
Genau, Türkei.
Und was
Polen, war? Polen ist auch nicht so easy.
Weiß ich nicht mehr, aber auf jeden Fall war Malta Platz 1, dachte ich auch. Ist eine Frage, wie könnte ja interessant sein? Beziehungsweise die Antwort.
Ha? Upsi, wir sind ein bisschen vorweggegriffen.
Ja, jetzt haben wir ja, wir machen ja gerade schon wieder Chaos-Folge, aber passt ja. Hauptsache, die Infos bleiben hängen und genau, heute geht's nach Malta. Wir beide waren selbst ja nicht da. Ich wollte eigentlich hinreisen nach dem Abi, irgendwie ist es anders gekommen. Aber nach dem Interview denke ich mir so, why not? Also vielleicht sollte man auf jeden Fall mal nach Malta reisen. Also,
so eine Erwachsenensprachreise, Selbstfindungstrip, vielleicht mal so ein bisschen.
Oder eine Hochzeitsreise. Ich habe nämlich auch rausgefunden, dass Malta total beliebt ist für Hochzeiten und dass da ganz viele Paare hingehen, weil es einfach so romantisch ist, die Kulisse dort, alles so ein bisschen historisch auch ist und man auf vielen Hügeln ja auch einen ganz tollen Blick hat, auch auf das Meer, dass es viele auch nutzen zum Heiraten. Total crazy. Und weißt du auch, für was es noch ganz viel genutzt wird?
Also Sport, nehme ich an.
Ja, Wandern, genau.
Wandern, Tauchen.
Aber nochmal, um auf quasi diese Schönheit der Insel rauszugehen, zwar als Filmkulisse.
Mm-hmm.
Hast du eine Idee, welche Filme oder TV-Serien dort produziert wurden?
Zum Beispiel Game of Thrones.
Ja, hast du das gesehen?
Nee.
Ich auch nicht.
Nee, oh Gott, oh Gott.
Ich glaube, wir sind die einzigen Menschen auf der Welt, die das nicht können.
Vielleicht skippen wir das jetzt schnell. Genau.
Aber auch Gladiator oder Troja wurden dort gefilmt. Richtig crazy. Ja, Malta ist ja auch ganz bekannt. Diese Verbindung dazu ist mir jetzt auch erst in der Folge klar geworden zu den Maltesern.
Aber ich weiß gar nicht genau, was die machen. Das ist so eine Hilfsorganisation vielleicht?
Also ich kann dir vielleicht ein bisschen helfen. Und zwar ist sogenannte Ritterorden, weil Malta war über 200 Jahre lang der Sitz der Johanniter, also des Johanniterordens. Und beziehungsweise, was wir auch kennen als Malteserritter. Und dadurch sind ja auch hier diese ganzen Malteser-Autos und so, ne, die ganzen Hilfsdienste entstanden.
Ist so ein bisschen was wie das Rote Kreuz, oder?
Genau. Ja. Total crazy. War mir auch nie irgendwie so bewusst. Aber wir lernen hier echt ganz, ganz viel dazu. Crazy, crazy. Basti, bist du bereit?
Für ein Edutainment-Quiz.
Für ein Edutainment-Quiz, wo wir jetzt schon zwei Fragen vorweggenommen haben. Aber das macht nichts. Ich habe ja wie immer mehr Fragen, um dich hier zu löchern. Basti, wie heißt die Hauptstadt von Malta?
Valletta.
Hast du dir gut gemerkt. Richtig. Malta hat noch eine andere schöne Stadt. Und zwar heißt die Medina. Also geschrieben mit M-D-I-N-A. Das ist eine ganz tolle historische Stadt, die auch als Stadt der Stille bezeichnet wird. Und die hat eine ganz tolle Besonderheit.
Da ist ein Schloss und deswegen auch Stadt der Stille.
Ja, obwohl die jetzt mittlerweile schon richtig gehypt wird, weil da nämlich Game of Thrones gedreht wurde.
Ah, okay.
Deswegen ist es jetzt gar nicht mehr so richtig die Stadt der Stille. Aber die Stadt wurde, beziehungsweise die Straßen sind angelegt wie so ein Labyrinth, um feindliche Angreifer zu verwirren.
Hä, wie krass.
Wahrscheinlich wurde die Stadt deswegen auch als Drehort ausgesucht. Crazy, crazy.
Ich denke mir halt immer, wie viel Angst mussten die Leute damals haben, dass die sich sowas alles einfallen lassen haben. Also, ne, das machst du ja, weil du Angst hast, dass du überfallen wirst.
Tja, waren andere Zeiten, aber jetzt ist ja auch gerade ein bisschen...
Nee, so easy.
Not so easy, ja. Okay, next topic. Wer oder was ist Kini?
Kini?
Ja.
Ist das was zu essen?
Fast.
Was ist denn was zu trinken?
Ja.
Ah, ja.
Was ist denn fast? Was ist fast, was zu essen? Was zu trinken? Kini ist eine herbe Limonade aus Bitterorangen- und Wermutkraut.
Mhm, das würde ich machen, glaube ich. Ja. Das hätte ich Lust drauf. Ich hatte neulich.
Würde ich auch gerne probieren.
Eine Estragon-Limonade und das war nicht so lecky. Das hat mir nicht so geschmeckt.
Ich war neulich im Schwarzwald. Jetzt hast du mich mit deinem Schwarzwald-Trip durcheinander gebracht. Ich war im Spreewald.
Auch schön.
Und da gab es auch Spreewaldgurkenlimonade. Und ich habe noch gegessen eine warme Spreewaldgurke im Teigmantel.
Das klingt auch geil.
Klang erst richtig geil und dann klang es, also war das so richtig wie ein schwerer Stein in meinem Magen.
Jo. Hast du mal Spreewaldgurkeneis dort gegessen? Und
nee.
Dann gibt es da nämlich auch. Also jeder, der Gurken verrückt ist in allerlei Hinsicht, sollte auf jeden Fall mal in den Spreewald fahren.
Absolut. Okay, wir schweifen hier schon wieder ab. Okay, nächste Frage. Ist jetzt auch quasi denn schon die letzte Frage zu dem Quiz. Was kehren die Einheimischen in den Sommermonaten mit Rechen und Besen zusammen?
Boah, gute Frage. Boah, nicht Schmutz nehme ich an, sondern irgendwas, es muss wahrscheinlich irgendwas sehr Spezielles sein. Mit Kehren und Rechen. In den was für Monaten?
In den Sommermonaten. Ist auch was man gut gebrauchen kann? Zum Kochen?
Zum Kochen? Nee, keine Ahnung.
Ich hatte auch keine Ahnung. Und zwar geht es um Salz. Meersalzgewinnung ist dort ein ganz krasses Thema. Und zwar vor allem an der Nordküste der maltesischen Insel. Gozo, die haben ja drei Inseln dort und die Gozo ist sozusagen auch für Salzpfannen bekannt. Und ja, dort werden die quasi in so einem Schachbrettmuster angeordnet und die haben dort über 350 Jahre alte Salzbecken, die sich dort in der Länge von 3 Kilometer in die ganze Küste entlang ziehen. Und da haben die sozusagen eine gositanische Tradition der Meersalzgewinnung. Und ganze Generationen hinweg sind dann immer in den Sommermonaten damit beschäftigt, dieses Meersalz sozusagen abzugrasen.
Okay, krass. Aber macht Sinn, aber habe ich jetzt nicht so wirklich auf dem Schirm gehabt.
Nee, ich auch nicht, ne? Also haben wir wieder was gelernt hier. Ja, und jetzt bin ich ganz gespannt, was so für Sightseeing-Tipps es gibt, was für Tipps es gibt, die man sich auf Malta wegbewegen sollte oder auf Malta, wie heißt, fortbewegen sollte.
Unbedingt ansehen sollte auch, ja. Bin genau. Sehr gespannt, welche Insider-Tipps uns die liebe Daria und der liebe Thomas jetzt im Interview mitteilen werden.
Die Anschnallzeichen sind erloschen. Jetzt kommt das Handgepäck-Podcast-Interview.
Ja, hallo. Welcome back beim Handgepäck-Podcast. Wir haben uns ja schon mal gehört.
Hallo Franzi und Sebastian. Freut mich, dass wir wieder bei euch da sind.
Hallo, freut mich auch.
Wollt ihr euch vielleicht noch mal kurz vorstellen für die, die die letzte Folge fatalerweise nicht gehört haben, damit die auch noch mal abgeholt werden können, wer ihr seid, was ihr macht und wo es heute hingeht vielleicht auch.
Genau, die letzte Folge, damit meinst du die Folge zu den Reisezielen 2024. Da waren die beiden nämlich schon mit dabei.
Ja, hallo dann für alle, die in der letzten Episode nicht zugehört haben. Ich bin Thomas und zusammen mit meiner Freundin Daria reisen wir so gut jedes Jahr in 15, 20 Länder, haben schon alle Kontinente gesehen, waren so gut wie überall und aus all den Ländern haben wir entschieden, dass wir nach Malta ziehen und hier unseren Lebensmittelpunkt haben und haben Erfahrung mit der Insel schon seit gut über 20 Jahren, wo Daria auch schon in die Schule gegangen ist. Aber ich glaube, das erzählt sie selber.
Hi, ich bin Daria. Ich komme ursprünglich aus Russland, aber ich bin 2004, da war ich 14 Jahre alt, bin ich das erste Mal nach Malta und schon für ein ganzes Jahr. Und ich war hier ein Jahr in einem Internat. Ja, und so hat meine Geschichte mit Malta angefangen. Und ich fand die Insel damals auch schon total schön und wollte eigentlich nicht weg. Und mit 14 habe ich dann irgendwann gesagt, ja, und ich komme wieder. Aber ich weiß nicht wie. Und mein ursprünglicher Plan, also mit 14, 15, 20 war, okay, zumindest wenn ich dann alt bin und genug Geld habe, komme ich zur Pension hier. Und kauf mir irgendein Hotel oder Airbnb. Also das war mein Plan mit 15, 16.
Geil.
Wir sind doch nicht 60. Also ich bin jetzt 33 und das hat halt früher, 30 Jahre früher als gedacht funktioniert.
Mega, ja. Mega gut. Ich habe neulich, ich habe so eine Kiste mit alten Erinnerungen, so als, aus der Jugend- und Schulzeit und sowas. Und da fiel mir eine Karte in die Hand, die ich bekommen habe damals, wo jemand geschrieben hat, ich wünsche dir alles Gute auf deiner Sprachreise nach Malta. Und dann dachte ich so, hä, habe ich nie gemacht. Also irgendwie war das wahrscheinlich mal ein Wunsch von mir und irgendwie hat es dann halt leider nicht funktioniert. Und von daher finde ich das so cool, dass wir jetzt über Malta quatschen können und ich das jetzt wirklich wieder auf meine Bucketlist packen werde, um diesen Traum, den ich anscheinend auch als Teenager hatte, dann auch noch zu erfüllen. Das überschneidet sich ja gerade richtig gut hier. Ja, dann erzählt uns doch mal, was sind so die Top-Sehenswürdigkeiten oder Orte, die man auf Malta unbedingt gesehen haben muss?
Also wenn man mit typischsten anfängt, das ist die Hauptstadt Valletta. Das ist voll schön, wenn man da mal einen Nachmittag spazieren gehen kann.
Und wohnt ihr auch in der Hauptstadt?
Nein, weil in Malta wohnt man eigentlich nicht in der Hauptstadt. Das ist eher so für Touristen und für Business, sage ich mal. Und früher, also vor 20 Jahren, war das so, dass um 18 Uhr in Valletta gar nichts mehr los war, weil alle quasi ihre Geschäfte zugemacht haben. Da war kein Nightlife, kein gar nichts. Und alle nach Hause quasi in die anderen Orte gefahren sind. Und man muss sich auch so vorstellen, Malta ist relativ klein. Und die Städte sind hier vergleichbar mit Bezirken in Berlin oder in Wien, dass man da sagt, okay, ich wohne in der Stadt, aber ich fahre zum Beispiel, ich habe jetzt mein Fitnessstudio in einen anderen Stadt sozusagen, zu der Stadt fahre ich 20 Minuten oder gehe 40 Minuten zu Fuß und dann bin ich wieder. Und die nächste Stadt zu uns, also die Grenze, sind 10 Minuten zu Fuß, dann sind wir in einer anderen Stadt.
Ja. Ja, vor allem auch so dieser Nordteil von Malta ist ja auch komplett zusammengewachsen. Also alles, was links und rechts von Valletta ist, also da wissen höchstens die älteren Einheimischen noch, wo jetzt wirklich die Grenze zwischen den verschiedenen Orten ist.
Aber gibt es da Ortsschilder auch?
Ja, gibt's. Und ja, man merkt es auch, wenn man mit dem Bus fährt, dann heißt, es gibt immer eine Station, die so heißt wie der Ort selbst. Dann weißt du, okay, ich bin jetzt in einen anderen Ort angekommen.
Ja.
Nice. Wie lange wird es eigentlich dauern, wenn man Malta einmal umrunden möchte mit dem Auto oder dem Bus?
Also Malta, die Insel ist 27 Kilometer lange, die Zahl habe ich mir gemerkt. Und, und wenn man jetzt tatsächlich einmal rundherum fahren möchte, also die Busse vom Flughafen, der doch so ziemlich im Süden, also im Südosten von Malta ist, bis zur Fähre, zur Nachbarinsel Gozo in Zirkeva, was ganz drüben ist im Westen, die Busfahrt dauert gut eine Stunde. Es ist halt einfach, man fährt so ein bisschen durch die Orte auch durch, sieht einmal komplett alles. Also wenn man jetzt wirklich sagen würde, ich nehme jetzt mein Auto und fahre einmal rund um Malta herum und ich mache keine Pause, dann würde ich sagen, es wird 2 Stunden dauern ungefähr. Mhm. Und wo vor allem so dieser Nordteil ein bisschen länger dauert, wo St. Julian's, Lima, Valletta, die beliebteren Orte halt einfach, da fährt man der Küste entlang. Und das ist halt einfach auch ein bisschen mehr los. Wenn man jetzt den Süden von Malta entlang fährt, so Dingley Cliffs oder sowas, da ist man komplett in der Natur. Da geht es einfach geradeaus. Das ist eine schöne Landstraße, wo man wirklich guten Ausblick hat, auch aufs Meer. Also das ist sehr unterschiedlich, wo man jetzt ist auf der Insel gerade.
Und wie kommuniziert ihr auf Malta? Also sicher mit Englisch, aber sprecht ihr auch ein bisschen, was ist es, Maltesisch?
Nein, weil, also Malta war ja lange britische Kolonie, das heißt, sie haben als Sprache auch Englisch und es ist eigentlich nicht notwendig, dass man Maltesisch spricht, man kommt mit Englisch gut klar, außer du willst die Staatsbürgerschaft, glaube ich, oder die Permanent Residency, dann musst du Maltesisch kurz machen. Und es gibt ein paar Sachen im Gericht, wo die auch nur Maltesisch sprechen, ansonsten braucht man das eigentlich nicht.
Ja, also Malta hat 2 Amtssprachen, eine davon ist Englisch und die andere Sprache ist Maltesisch, was eine semitische Sprache ist, ist sehr ähnlich mit dem Arabisch, das was in Tunesien gesprochen wird. Vielleicht lernen wir es irgendwann einmal, aber wir können es noch nicht sprechen. Also und es ist halt einfach auch, man merkt es halt von Jugend und anderen Menschen auf Malta, man spricht einfach Englisch. Also das ist.
Und wie ist eure Community dort? Habt ihr sehr viel Kontakt mit den Einheimischen oder habt ihr dann eher Kontakt mit den Zugezogenen?
Es ist einfacher, mit zugezogenen Menschen in Kontakt zu kommen. Das ist in Malta, glaube ich, jetzt nicht sonderlich viel anders wie in anderen Ländern. Es ist halt einfach, man hat seine Leute, die man kennt, die vielleicht Deutsch sprechen, die vielleicht auch hierher gezogen sind und beschlossen haben, okay, ich will mir hier was aufbauen, ich will Sachen neu lernen. Also, das ist nicht viel anders.
Und bei mir kommt noch dazu, ich spreche auch Russisch. Und in Malta gibt es auch sehr große russischsprachige Community, also ich glaube sogar größer als die deutschsprachige. Und dadurch, dass ich sehr viele Sachen, was so Frauen normalerweise machen, sowas wie Pilates, Tanzkurse mache, lerne ich dadurch auch viele Menschen kennen und das sind dann normalerweise die Zugezogenen oder die Russischsprachigen, weil dadurch, dass ich 3 Sprachen spreche, problemlos, ist mir eigentlich egal, von wo die Person kommt, solange wir irgendeine Sprache haben.
Ja, die muss ich unterhalten können.
Ja, das ist immer gut, mehrere Sprachen zu sprechen, das ist super. Aber gut, wir sind gerade ein bisschen abgedriftet. Habt ihr noch weitere Top-Ziele in Malta, die man besuchen sollte, wenn man noch nie da war?
Also die alte, also es gibt ja die neue Hauptstadt, das ist die Valletta. Und es gibt die alte Hauptstadt, das ist Nidina. Da wohnt, glaube ich, fast gar keiner.
Ein paar hundert Menschen
wohnen dort. Die ist wirklich in der Mitte von der Insel. Auf einem Hügel und ja, also das heißt ältere Häuser dort, das ist auch die ganze Insel mehr oder weniger, weil du auf einem Hügel bist, was in Malta nicht so oft vorkommt, dass man einen Hügel hat.
Ja, Medina ist halt einfach diese alte Hauptstadt, das hat schon angefangen, die Phönizier haben dort schon gesiedelt, man hat römische Ruinen, es ist halt einfach bis zum Mittelalter gewesen, es ist so eine alte, schöne Stadt. Mit Stadtmauern. Wer Game of Thrones mag, kennt vielleicht das Stadttor von Medina. Das ist von King's Landing, das Stadttor. sind auch viele Filme gedreht worden. So in Malta sagt man immer Medina, the Silent City, weil halt einfach weniger los ist. Es ist eine kleine, süße Stadt. Und vor allem auch, wenn man in Medina auf die Stadtmauern drauf geht, man kann einfach einmal komplett rund um Malta schauen. Also man sieht bis aufs Meer hinunter, man sieht bis auf Valletta hinunter. Und Valletta ist halt einfach diese neue Stadt, die dann mehr oder weniger auf ein Reißbrett geplant worden ist von den Johanniterrittern, die ja dann Malta bekommen haben, um das zu regieren. Seitdem heißen sie ja auch Malteserritter, die dort ihren Großmeisterpalast gebaut haben, die Kathedrale dort gebaut haben. Es ist halt einfach eine sehr schöne Barockstadt. Aber Valletta ist auch klein, also gut 5000 Einwohner, also die kleinste Hauptstadt in der EU, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Ja.
Und man geht so von einem Stadttor bis zum Meer unter 30 Minuten, aber es gibt trotzdem genug zu sehen. Also Valletta mit dem, was man in einer Stadt machen kann, man kann ruhig anderthalb, zwei Tage damit verbringen. Also vom Bunkern aus dem Zweiten Weltkrieg bis zum Großmeisterpalast, es gibt also ziemlich alles zu sehen. Und ich meine, Valletta ist ja jetzt nicht nur Geschichte, was das angeht, sondern Malta, das ist auch mehr, zum Beispiel die zwei Inseln, die es sonst noch gibt, Gozo und Comino, vor allem die blaue Lagune auf Comino.
Ja, also da gibt's die Schiffsausflüge, die man machen kann, so Gozo und Comino. Und das ist definitiv empfehlenswert, auch wenn man jetzt zum Beispiel nicht im Hochsommer kommt, kann man auf Comino und Gozo auch sehr gut wandern. Vielleicht wissen das wenige, aber in Malta kann man wandern. Ja, es gibt auch die Wanderstrecken, gibt es tatsächlich mehr auf Gozo als auf Malta selbst, aber man findet was zum Wandern.
Ja, es gibt diese Naturwege, vor allem entlang der Küste, den Klippen, was schöne Strecken sind, wenn man jetzt kommen mag, im September, Oktober, November oder so, wenn das Wetter da angenehm ist. September, das sind halt so 25, 30 Grad, Oktober raus, das sind dann so 20, 25. Das ist ideal, wenn man einfach ein bisschen Sonnenschein haben mag, wenn schon so ein bisschen das nebelige Herbstwetter in Deutschland anfängt und das doch eine relativ kurze Hüpfe ist jetzt ans Mittelmeer nach Malta, wo man halt doch diese vielseitigen Dinge hat, die man machen kann, jetzt von Städte wie Valletta, Natur, die blaue Lagune auf Comino. Das ist die kleine Insel, die zwischen Malta ist und Gozo. So, Comino ist klein, das hat so 3,5 Einwohner, die dauerhaft dort leben. Ist auch super beliebt jetzt eben zum Schwimmen. Es sind viele Filme dort auch gedreht worden, Troja und so weiter. Malta ist ein bisschen eine Destination für Filme auch. Gladiator 2 ist ja jetzt auch gerade in Malta gedreht worden. Also das bringt auch immer so ein bisschen Reisende auf die Insel. Man hat sonst auch noch Sachen, die man vielleicht jetzt nicht so wirklich auf Malta erwartet, was so teilweise auch Geheimtipps sind. Vor allem jetzt, wenn man zurückgeht in die Geschichte auf Malta. Also es wundert vielleicht viele immer, dass es so diese uralten steinzeitlichen Tempel auch gibt auf Malta, die 5.500 Jahre alt sind, die auch teilweise 3 Stockwerke in die Tiefe runtergehen. Also die Insel ist kleiner, aber es ist viel vielseitiger, als man das sich jetzt erwarten würde. Also das ist eigentlich das, was das ausmacht.
Jetzt hast du schon die ganzen Fragen beantwortet, automatisch. Also eigentlich kannst du ja den Podcast schon alleine machen.
Macht einfach einen Malta-Podcast. Ich werde ihn abonnieren.
Ja, das wäre vielleicht auch mal nicht, oder überhaupt einen allgemeinen Podcast. Warum nicht? Ja, ich hatte noch, also um das so abzuschließen, das Thema Sehenswürdigkeiten. Wenn du sagen müsstest, das sind drei Sachen, die man, oder ihr beide, das sind drei Sachen, die man auf alle Fälle sehen muss, weil du hast jetzt ganz, ganz viele tolle Sachen gesagt. Was muss ich machen? Drei Sachen. Unbedingt.
Also es ist definitiv Valletta, Medina und Ausflug zur Blauen Lagune. Da hat man den ersten Einblick von Malta.
Und kann man da, ich würde auch sagen,
ja.
Ja, Taucher. Malta ist auch ein Ziel für Taucher. Also es gibt vor allem für Gozo, es gab ja dieses Azure Window, das kennen viele aus dieser Hochzeitsszene von Daenerys, das Game of Thrones. Das ist leider eingestürzt, aber dieses Blue Hole davor ist super beliebt noch immer zum Taucher. Und dann gibt es auch noch in Gozo vor der Küste einige Wracks, zu denen man tauchen kann, zum Beispiel Flugzeuge aus dem Zweiten Weltkrieg. Und es gibt auch einige Höhlen, Unterwasserhöhlen, die man reintauchen kann. Das ist vor allem so dieses Thema auf Koso. Also ja, Tauchen ist definitiv ein Thema auf Malta.
Da weiß ich schon mal Bescheid, wo ich das nächste Mal meinen Tauchurlaub streiten werde.
Ach stimmt, ja, hast du nicht einen Tauchschein gemacht?
Ja, ich habe einen Tauchschein gemacht und ich suche nochmal Easy Tauch Destinations to go.
Weil na dann Malta.
Dann wer ist Malta?
Ja, Malta, definitiv.
Voll cool. Ja, ich erinnere mich noch an die letzte Folge mit euch und dass ihr gesagt habt, lokale Küche ist für euch immer ein ganz, ganz großes Thema. Jetzt bin ich natürlich gespannt, was isst man denn eigentlich auf Malta?
Oh, Malta. Malta, das ist so ein bisschen ein Einfluss so von ziemlich dem ganzen Mittelmeer. Also Sizilien im Norden, das ist gerade mal 90 Kilometer weit weg. Also mit einer Fähre ist man in 2-3 Stunden dort.
Wow.
Das ist natürlich viel italienischer Einfluss. Man hat auch auf der Insel Einfluss aus England. Das war ja eine britische Kolonie bis in die 60er Jahre. Und es ist jetzt der Flug nach Tunis, nach Tunesien ist jetzt auch nicht so weit. Das ist gerade mal eine Stunde runter. Und es ist so diese Kombination aus italienischer Küche, britischer Küche. Die britische Küche, es hat auch übrigens auch extrem viele indische Einwanderer hierher gebracht. Es gibt super viele indische Restaurants. Man kann in so gut wie jedes gehen und es wird passen, weil es sind tatsächlich auch Einwanderer aus Inder, die echt authentische Küche machen. Aber maltesische Küche selber, also das, was sich so wirklich auf Malta entwickelt hat, das ist vielleicht ein bisschen überraschend fürs Mittelmeer, aber es ist eine ziemlich deftige Küche. Normalerweise hat man ja doch so Mittelmeer leichte Küche oder sowas, Griechenland, Italien oder sowas. Aber Malta ist eine Insel, auf der gibt es keinen einzigen Fluss, es gibt hier keinen Wald und es gibt auch keinen See. Und viele von diesen Lebensmitteln, die es halt hier früher gab, die sind halt importiert worden. Und das merkt man einfach, wenn man manche so typische maltesische Restaurants besucht, zum Beispiel in Valletta in der Hauptstadt. Da gibt es eins, da steht zum Beispiel eine Pizza mit einem Belag aus Speck und Kartoffeln auf der Speisekarte drauf, was halt einfach super deftiges Essen ist. Also das würdest eher noch in München beim Oktoberfest erwarten oder sowas. Und was sonst auf Malta noch so ein Ding ist, ist alles, was mit Kaninchen zu tun hat.
Ja, weil Fleisch ist ja teuer und man muss auch importiert werden. Also wenn man Rind oder so denkt, Kaninchen sind klein und deswegen können sie auch in Malta wachsen. Und die sind auch sehr beliebt. Es gibt verschiedene Sachen mit Kaninchen, also Kaninchen-Raviole. Das ist also eher was die Anfänger probieren sollen, weil es ist Raviole mit Kaninchenfleisch drin. Wenn man es wirklich so Kaninchen haben will, dann gibt es auch Kaninchen-Eintopf. Da hast du wirklich Teile vom Kaninchen drinnen.
Inklusive den Innereien, ja.
Inklusive der Innereien, ja. Also das ist wirklich für die, die sehr experimentfreudig sind.
Ja, ja. Ja, das ist einfach so dieser Teil, wo man halt merkt, dass Malta so in den letzten 150, 200 Jahren halt, wie sie in der britischen Kolonie geworden sind, halt doch so ein bisschen mehr darauf angewiesen waren, wo das Essen herkommt und dass halt viel importiert worden ist. Keine Seen, keine Flüsse, keine Rinderfarmen oder sowas. Also das ist in diese Richtung halt einfacher gewesen. Und sonst gibt's halt auch noch viel, was mit Fisch zu tun hat, zum Beispiel Lampuki. Das ist so ein beliebter Fisch hier auf Malta. Das ist was Saisonales, was man essen kann, der gut ist. Also Lampuki, der kommt auch überall rein, vom Eintopf bis zur Ravioli oder dass man ihn einfach auch so isst.
Die Suppe, also es gibt auch die Fischsuppen, dass die auf Malta auch gern essen. Das sind Bohnen, also es gibt auch verschiedene Bohnenaufstriche, Bohnenvorspeisen, Bohnensuppen, alles mit Bohnen.
Also kurz und gut gesagt, ich würde sagen, die maltesische, wirklich die authentische maltesische Küche ist etwas, wo man sich eine eigene Meinung dafür bilden muss, ob man es jetzt mag oder nicht. Ich warne immer gern vor, es ist deftig und es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftiger, aber man findet auf der Insel auch alles andere, was man haben will. Also man merkt einfach, Malta, das ist ein Land, wo Leute von allen Ländern hergekommen sind. Und man hat auch Restaurants von überall. Also man kriegt von Schöttbüller in ein Restaurant Schwedisch bis
Georgisch
zu,
gibt's
bis
auch.
Zu Georgisch, bis zu Sushi und was auch immer man haben will, komplett alles. Und ich glaube, auf das, was sich so ziemlich alle hier einigen können, ist auch, dass die Restaurants auch eine super sizilianische Küche haben, eben aus Italien. Also das gibt's auch. Also Malta ist da vielseitig und auch etwas, was vielleicht ein bisschen ungewohnt ist jetzt fürs Mittelmeer, wenn man es so andenkt.
Ja, es ist auch komplett anders, wenn man zum Beispiel an Italien oder Griechenland denkt. Du kriegst da keine internationale Küche. Also wenn du nach Italien gehst, dann hast du deine gute italienische Küche. Und wenn du mal was anderes haben willst, kann es schon relativ schwierig werden.
Ja, das stimmt.
Und in Malta hast du eine gute Mischung. Du kannst einen Tag maltesisch essen, dann kannst du indisch essen und das wird gut sein. Du kannst Sushi essen und du kannst auch damit rechnen, dass es gut wird.
Mhm. Ja, gibt es irgendwie ein klassisches Dessert?
Oh, Desserts, ja. Also es gibt Imkeret zum Beispiel. Es gibt so Kekse aus Gozo, die man essen kann. Also es wird viel mit Datteln gemacht in die Richtung. Cannoli aus Sizilien, die dort typisch sind, die kriegst du auch häufig. So Dessert, wenn man jetzt nach dem Essen etwas trinken will. Es gibt viele Weingüter auf Malta, also auch auf Malta, auf der Hauptinsel, auch auf der Nachbarinsel, auf Gozo. Also wenn man Weine mag, ein Weingut besuchen oder sowas, das ist auch etwas, was man machen kann hier. Da gibt es schon einiges.
Also wir können uns auf jeden Fall auch alles nochmal schicken, damit wir das dann bei Instagram verlinken und als Post verpassen, damit wir dann unseren Zuhörenden auch nochmal die Chance geben können, beim nächsten Malta-Besuch die Lokalitäten zu besuchen.
Ja, macht man auf jeden Fall gerne. So ein paar von unseren Lieblingsorten einfach, wo wir empfehlen würden, okay, da kann man maltesisch essen und das sind internationale Restaurants, die auf jeden Fall gut sind und wo man gerne hingehen kann.
Total. Gibt es auch Regionen vielleicht, die sich besonders gut eignen für Familien mit Kindern?
Ja, definitiv. Und zwar ist das Budjiba und Milieja. Die sind eher außerhalb von Stadt, sage ich mal, aber dafür direkt am Strand. Das ist auch ruhig und hat perfekte Konditionen zum Schwimmen und Strand für Kleinkinder. Hat auch eine relativ lange Promenade, wo du einfach mit deinem Kinderwagen spazieren kannst, wenn es notwendig ist. Was? Und ja, und also es gibt ja auch viele Menschen, die nach Malta kommen und sind dann irgendwo in St. Julians unterwegs und dann sagen sie, oh mein Gott, das ist so viel los und Malta ist überfüllt. Und da muss man direkt sagen, hey, wenn du halbe Stunde da links fährst, da ist nichts mehr los und da gibt es auch schöne Strände. Und ich glaube, das wissen einfach viele nicht. Man muss in Malta wissen, was dir wichtig ist, wenn du mit deinem Kind eine Ruhe haben willst und einfach ein paar Tage in der Sonne genießen willst, dann ist es definitiv Budjiba oder Milieja. Dann bist du einfach in St. Julians mit Nightlife falsch.
Ja, also okay, Julians ist halt Sprachreisen und 5-Sterne-Hotels und Nightlife. Und Milieja, das ist halt einfach dieser schöne Strand in der Bucht drin mit niedrigen Wellen, Sand und wo du halt auch gleich in der Natur drinnen bist.
Ja, cool. Wie kommt man dorthin? Mit Mietwagen oder fahren da irgendwie Busse oder Züge? Wie ist das?
Also Busse. Es fahren überall auf Malta Busse. Züge gibt es keine. Mit einem Bus kommst du eigentlich überall hin. Es gibt auch eine eigene App, wo du live verfolgen kannst, wo der Bus ist, so wann der kommt. Kannst wow. Auch. Es gibt auch spezielle Touristenbuskarten, zum Beispiel für eine Woche Unlimited. Da kannst du einfach die Karte kaufen. Dann fährst du mit jedem Bus beliebig viel.
Ja, was kostet die Fähre so? Nach Gozo ist auch inklusive.
Was kostet die?
Ah, das ist die Tallinia Card Explore. So zum Verhältnis, die zahlt sich immer aus, wenn man mindestens 3-mal am Tag mit dem Bus fährt. Mhm. Das ist das Verhältnis, das die letzten Jahre immer gleich war. Und das kostet ein bisschen mehr als 20 Euro immer. Und ja, damit ist man einfach unlimitiert unterwegs. Und Malta, wie schon gesagt, das ist eine relativ kleine Insel. Die längste Busfahrt, die man machen kann, ist vom Flughafen nach Zirkeva, wo die Fähre zur Nachbarinsel nach Gozo losgeht. Das ist eine Stunde. Vom Flughafen nach Valletta ist man so gut in 20 Minuten. Vom Flughafen nach St. Julians, das dauert gut 30 Minuten. Und vom Flughafen nach Milieja dauert mit dem Bus gut 40 Minuten.
Hm. Also wie heißt geht diese alles App, schnell. Wo das schauen kann?
Tallinia App.
Also, okay. Das ist die App vom öffentlichen Verkehr auf Malta, mhm. Wo eben die ganzen Busrouten eingetragen sind.
Nice. Und was ist so die beste Reisezeit, wann man nach Malta kommen sollte?
Das hängt eigentlich davon ab, was man machen will, weil grundsätzlich kann man das ganze Jahr durch aufs Malta. Wir sagen immer so April bis Ende Oktober ist die beste Reisezeit, weil da regnet es einfach nicht mehr. Du hast jeden Tag Sonnenschein. Also ich glaube, es gibt kaum Regentage von April bis Oktober. Und wenn man schwimmen will, für mich persönlich ist der September der beste Monat, weil ich einfach auf das warme Wasser im Meer stehe. Aber wir waren gestern spazieren und es hat so 23 Grad und es gab genug Menschen, die am Strand gelegen sind mit Bikinis und auch im Meer geschwommen sind. So, und wir haben jetzt April. Das heißt, wenn man nicht so auf sehr heißes Wetter steht, ist es April bis Juli und dann September bis Oktober, weil da kann man auch die Ausflüge machen, man kann auch wandern, wenn man will, und das ist einfach nicht so heiß. Und im Sommer kommen auch noch dazu die ganzen Schüler, die Sprachreisen machen, und das ist einfach viel mehr los und das kann bis zu 40 Grad werden. Also wenn man jetzt nicht so unbedingt auf sehr heißes Wetter steht, ist vielleicht so die Randzeiten April bis Juli und dann wieder September, Oktober sind dann die besten.
Ja, so unser persönlicher Lieblingsmonat ist der September. Das ist halt einfach so die beste Kombination aus Wetter. Es ist nicht so ganz heiß wie im Hochsommer. Das Meer ist noch immer angenehm warm und es ist halt einfach weniger los als in der Ferienzeit auch. Also das ist die definitiv beste Zeit, um nach Malta zu kommen, wenn man es zu der Zeit machen kann. Und der Winter ist auch eine nette Zeit. Also es sind viele Sprachschüler auch da. Wenn man jetzt im Dezember auf Malta ist, dann hat man einfach so 15 bis 22 Grad. Das ist so das Normale. Ist auch der Januar, Februar. Ja, absolut. Wenn man jetzt gerade mal denkt, okay, ich will jetzt die 0 Grad in Deutschland hinter mir lassen und halt einfach mal ein bisschen ans Meer, ein bisschen Sonne haben, ohne eine Jacke herumlaufen und Pullover reicht aus oder sowas, dann ist Malta schon ein gutes Ziel, auch im Winter.
Ja, cool. Habt ihr abschließend noch irgendwelche allgemeinen Reisetipps für Malta, für jemanden, der vielleicht noch nie auf Malta war, ganz grundsätzlich, ganz allgemein vielleicht?
Ja, man sollte sich zuerst entscheiden, was will man haben? Will man Strandurlaub? Will man die Stadt? Will man eher in der Nähe vom Stadt sein oder, sage ich mal, mehrere Ausflüge machen, weil davon hängt eigentlich ab, wo du wohnen solltest. Weil wenn du sagst, ich will Strandurlaub und ich will jetzt ein, zwei Ausflüge machen, dann würden wir andere Orte wie zum Beispiel Budjibo oder Mileja empfehlen. Wenn man sagt, ich will die ganze Insel erkunden und ich will das mit öffentlichem Verkehr machen und ich will viele Restaurants in der Nähe haben und ich will am Abend was trinken gehen und neue Menschen kennenlernen, dann ist es die komplett andere Seite von Malta. Das ist dann St. Julians und Slima. Und man muss das vorab wissen, damit man dann nicht enttäuscht ist von beiden Seiten. Weil ich glaube, das passiert vielen, wenn sie auf Malta kommen und andere Erwartungen haben und sagen, ich will eher ruhiger haben. Und dann landen sie irgendwo auf der Partystraße und denken sich, oh mein Gott. Oder umgekehrt, ich wollte Party, ich bin irgendwo mitten vom Dorf gelandet, was mache ich hier? Und man muss einfach schon vorher wissen, okay, wie stelle ich es mir eigentlich vor? Was ist mir wichtiger? Und dann erst entscheiden, welche Seite für mich am besten passt.
Ja, richtig guter Tipp.
Ja, dann würde ich sagen, wir kommen schon zu unseren Abschlussfragen, oder Franzi? Na, dann fange ich mal an. Liebe Daria, lieber Thomas, welche Sachen oder Gadgets oder whatever packt ihr heute in unser Handgepäck?
Heute packen wir Sachen für Malta ins Handgepäck. In der letzten Episode haben wir ja schon andere Sachen eingepackt gehabt. Aber wenn es Sachen sind, die ich für Malta ins Handgepäck packe, dann ist das ein Reiseadapter, weil man hat hier britische Steckdosen.
Und danke für diesen Tipp.
Good to know.
Genau, man möchte nämlich seine Geräte auch hier aufladen können und es ist nicht so hundertprozentig sicher, dass jedes Airbnb oder Hotel Adapter-Steckdosen drinnen hat. Und damit klappt das auch alles absolut reibungslos.
Ja, bei mir ist es in dem Fall genauso, weil man braucht, wenn man zu zweit unterwegs ist, mindestens zwei Adapter. Und wir müssten uns schon, wir haben zwei und jetzt haben wir noch zwei dazugekauft. Also jetzt haben wir vier Reiseadapter. Ich glaube, das ist für Malte das Wichtigste, weil sonst wärst du... Ja, und Bikini sollte man nicht vergessen. Auch wenn man in April kommt, weil du kannst dich dann durchaus, auch wenn es das Meer zu kalt ist zum Schwimmen, sondern kann man sich trotzdem schon in April. Also wenn man von April bis November kommt, sollte man zum Notfall einen Bikini immer einpacken oder eine Badehose. Weil man weiß nie.
Sehr gut. Ja. Vielleicht direkt einfach als Unterwäsche anziehen.
Ja.
Dann kann man sich gleich schnell entblößen und ins Meer springen. Sehr gut.
Oder an den Strand legen.
Oder so. Jetzt bin ich gespannt. Ihr habt bei der letzten Folge gesagt, ihr habt relativ lange gebraucht, um euch für ein Lied zu entscheiden. Wie geht's euch jetzt für einen Song aus Malta? War das dort einfacher?
Ja, für Malta war es tatsächlich einfacher, weil da haben wir ein Lied gefunden, das tatsächlich so mehr oder weniger erzählt, wie sich's auf Malta anfühlt.
Und ich muss dazu sagen, also es ist Bob Marley's Sun is Shining und das Lied kenne ich tatsächlich. Ich hatte so mal Reggae-Phase in 2004 und das Lied... erinnert mich auch an meine Teenagerzeit auf Malta, weil da haben wir das auch oft gehört und das war mein Vorschlag. Das habe ich schnell gegoogelt und habe gesagt, das wird das.
Ja, dann haben wir es uns angehört und habe ich gedacht, ja, das passt perfekt. The Sun is Shining, das ist genau das, was Malta ausmacht. Das ist so für uns der Unterschied, dass wenn man im Winter gerade ist und rausgeht, dass kein Nebel ist, es nicht kalt ist, es ist nicht windig, es ist halt einfach angenehmer, schöner und das macht es für uns halt absolut auch aus und darum war es diesmal ein bisschen einfacher.
Ja, sehr, sehr gut. Ich kriege richtig Bock, jetzt nach Malta zu fliegen und vielen, vielen Dank für die ganzen Tipps. Ich denke, ich werde auf jeden Fall mir diese Insel unbedingt anschauen.
Und es gibt auch Sprachreisen für Erwachsene.
Ah,
ja, ja, vielleicht als Tipp. Man muss nicht nur Teenager sein, es gibt Sprachreisen für Erwachsene auch.
Ja, genau. Also es gibt alles. Es gibt sogar so Remote Work in Kombination mit Sprachreisen. Also manche von den Sprachschulen haben das jetzt im Angebot, dass sie auch einfach Zimmer für Remote Work vermieten und gleichzeitig man einen Sprachkurs dort machen kann.
Da werde ich doch direkt meinen Arbeitgeber mal nach einem Bildungsurlaub fragen. Und dann geht's ab nach Malta.
Ja.
Ja, vielen, vielen Dank. Schön, dass ihr nochmal da wart und habt auf jeden Fall noch einen ganz, ganz tollen Tag.
Was für ein mega Interview schon wieder.
Voll, die haben so viel Vibes versprüht heute. Das war einfach grandios. Ich habe jetzt richtig, richtig Lust, Malta zu sehen. Irgendwie hat die Stadt hat die Insel so viel zu bieten, womit ich jetzt gar nicht gerechnet habe. Dieses ganze Sportzeug, da habe ich richtig Bock drauf, auf so einen Aktivurlaub.
Absolut. Und die ganzen Städte und irgendwie den ganzen Flair möchte ich mal erleben. So eine Multikulti-Insel, die irgendwie auch sehr, sehr weltoffen ist und ja so gut gelegen ist, auch gut zu erreichen ist von uns aus. Why not? Also sollten wir auf jeden Fall machen.
Immer Sommer. Ich brauche das.
Also
das könnte man echt gut mal machen für den Frühling oder für den Herbst. So auch vielleicht für so eine Vacation, weil es ist ja auch die gleiche Zeitzone. Also
Why not? Und ja, wir haben ja auch noch eine Gemeinsamkeit, diese Insel und ich. Oder du vielleicht auch.
Was für eine Gemeinsamkeit?
Und zwar sind die auch sehr ESC gehypt.
Ach echt?
Deswegen nehme ich heute meinen Song.
Aber du bist eine richtige ESC-Maus.
Na, so krass richtig nicht. Also es gibt, also wenn ich diese Sendung anschaue, gibt es da schon Leute, wo ich denke, wow, das sind die richtigen Freaks. Aber ich schaue es gerne an. Ich mag das gerne. Ich mag die Show, das Konzept dahinter eigentlich sehr, sehr gerne. Und deswegen ist mein heutiger Song auch der aktuelle Song vom ESC dieses Jahr, und zwar Loop von Sara Bonici.
Und der hat dir auch selber gut gefallen?
Den finde ich auch gut, ja.
Was war dein Favorite?
Frankreich. Der Franzose.
Mon ja, der Amour. Hat gut gesungen. Obwohl ich den Gewinn, Sternchen R, auch gut fand. Ist ja die erste non-binäre Person gewesen, die irgendwie gewonnen hat. Fand ich cool.
Fand ich auch gut, ja. Aber hatte ich, also nicht so ganz extrem auf dem Schirm. Ich hätte auch, oh, lass mich überlegen. Ich fand diese Hexe da auch krass. Ich weiß nicht mehr, wie das war. War das Irland?
Das so ein bisschen richtig spooky war. Mhm. So, das habe ich auch nur bei Social Media gesehen. Dachte ich mir so, okay.
Ja, fand doch, das ist mir in Erinnerung geblieben. Wir haben quasi ein kleines Spiel draus gemacht und haben wieder so gewettet, wer wird Platz 1, 2, 3, dann ja, genau, wo ja. landet Deutschland und wer macht den letzten Platz und so.
Ja, das machen ja eigentlich die meisten, oder?
Ja, das ist macht ja so eine Bock. Art.
Wie nennt man sowas? Bingo?
Ja, genau, ESC-Bingo, keine Ahnung. Ja. Und ich hatte echt eine Freundin. Die hat die ersten drei Plätze richtig geraten, also krass. Richtig crazy.
Ja, das macht man auch, glaube ich, so in so Bars macht man das auch und dann kann man auch Preise gewinnen.
Ja, naja, ich saß in meiner Homebar zu Hause mit einem alkoholfreien Radler.
Mein Song ist Island in the Sun von den Weezers. Das klingt jetzt erstmal unbekannt, aber wenn man es hört, kennt man das Lied.
Okay, ich bin gespannt.
Genau, und was packst du heute in dein Handgepäck für Malta?
Na, dadurch, dass man ja ganz, ganz viel eigentlich auch mit dem Mietwagen erkundet, Führerschein.
Mhm. Braucht man dann international? Nee, ne? Malta gehört zur EU, glaube ich.
Genau, einen europäischen.
Passt schon, irgendwie, das wird schon.
No risk, no fun.
Ich packe Trekking-Schuhe ein für, weil ich finde, Trekking-Schuhe sind so die perfekte Kombi aus Wandern, aber auch stadttauglich und man sieht halt nicht so klobig aus an den Füßen, aber trotzdem irgendwie sportlich und aktiv.
Mhm.
Und die trenden ja gerade sowieso extrem. Also Trekking-Schuhe hat er jetzt hier ja an.
Why not? Na dann auf nach Malta. Ach so, Basti, wir wollten noch was droppen.
Ja?
Wir werden ein bisschen was verändern, ihr lieben Leute. Lasst euch einfach nächste Woche überraschen.
Genau. Und
see you.
So halten wir es offen. Ciao, ciao.
Und was packst du immer in dein Handgepäck? Dieser Podcast ist eine Produktion von Franziska Reinhardt und Sebastian Eichner.
Alex Exclusives. Weitere Informationen auf www.alex-berlin.de.